Es ist ein Thema, worüber sich viele streiten. Ein Thema, das Emotionen hervorruft. Allein in Leipzig arbeiten vermutlich 10.000 bis 15.000 Menschen in medizinischen oder Pflegeberufen, die nicht geimpft sind. Davon geht zumindest die Stadt aus. Was bedeutet das für die Versorgungssicherheit hier und wie wird das überhaupt umgesetzt?
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewa von der Leipziger Volkszeitung und ich spreche hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen über ihre Recherchen. Wir sprechen über Themen, die in dieser Woche wichtig sind in Leipzig und Sachsen. Und vielleicht sind es auch Themen, die euch da draußen bewegen, wie zum Beispiel die Impfpflicht. Wenn ihr aber jetzt ein Wunschthema habt, was wir ganz unbedingt besprechen sollten, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@lvz.de.
Impfpflicht in der Pflege? Verbote erst ab Sommer. Alle Beschäftigten müssen von nun an im Gesundheitsbereich geimpft sein. Die Umsetzung wird sich in Sachsen aber noch deutlich hinziehen.
Mein Kollege Andreas Debski sitzt mir jetzt gegenüber und wird uns alles zur aktuellen Lage der Impfpflicht berichten. Und nachher kommt noch Josamanja Schlegel, der uns von einem Besuch in einem Seniorenpflegeheim erzählen wird. Denn dort gibt es einen Heimleiter, der sich bis zur Impfpflicht nicht impfen lassen wollte. Also eine spannende Geschichte. Aber jetzt erstmal zu dir, Andreas. Schön, dass du hier bist. Hi.
Hallo, Nicole.
Kannst du erstmal so ein bisschen von der Lage, von der aktuellen Lage berichten? Wie ist der Stand bei der Impfpflicht?
Ja, sehr gern. Die Impfpflicht wurde ja so mit großen Bedenken gesehen, vor 2 Monaten noch. Jetzt hat sich die Lage etwas entschärft. Das liegt daran, dass in Sachsen sogenannte Ermessensspielräume eingeführt werden sollen. Das heißt mit anderen Worten, die Gesundheitsämter sollen Einzelfälle prüfen, ob die betreffenden ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter arbeiten dürfen oder auch nicht.
Wie kam es denn überhaupt zur Impfpflicht?
Ja, ich denke, wir müssen uns in dem Zusammenhang die Lage vom vergangenen Jahr vergegenwärtigen. Schauen wir ein halbes Jahr zurück. Wir kamen aus einem Sommer. Wir hatten viele Freiheiten. Im Herbst gingen die Zahlen wieder hoch. Und da kam dann die Diskussion auf, vor allen Dingen auch in Sachsen, wo es eine niedrige Impfrate gibt und vor allen Dingen auch eine niedrige Impfrate im Pflegebereich. Da wurde dann gefragt, ja, wie können wir die älteren und kranken Menschen besser schützen? Und vor diesem Hintergrund habe ich mich im Oktober das erste Mal mit Frau Köpping, der sächsischen Sozialministerin, darüber unterhalten. Da war sie noch etwas verhalten. All dieweil, es ist halt problematisch, eine Pflicht durchzusetzen. Und ich glaube auch, dass ihr damals schon schwante, dass eine Impfpflicht in der Pflege nicht ganz so leicht durchzusetzen zu sein scheint, wie ja sich dann im Januar, Februar bei den Diskussionen herausgestellt hat.
Und warum ist das nicht ganz so leicht?
Ja, ne, das Problem ist ganz einfach, dass wir über etwa 300.000 Beschäftigte im Gesundheitsbereich in Sachsen reden und da meinen wir nur den medizinischen und pflegenden Bereich. Von der Impfpflicht sind aber auch alle betroffen, die beispielsweise in Arztpraxen arbeiten, in Praxen der Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter. Weiterhin sind alle betroffen, die regelmäßig in den Einrichtungen, wie es heißt, zugange sind. Das ist, kann der Hausmeister sein, das kann die Reinigungskraft sein, das können andere Beschäftigte sein aus der Verwaltung. Das kann aber auch beispielsweise die Fußpflegerin sein oder die Friseurin, die regelmäßig einmal die Woche kommt, um halt Menschen zu betreuen. Und für die trifft das alles zu. Und deshalb ist davon auszugehen, dass die 300.000 bei weitem nicht ausreichen werden, um die Zahl zu erfassen. Also wir sprechen über ein großes Problem. Und wenn wir dann davon ausgehen, so zumindest stand im Dezember, dass ungefähr ein Drittel der betreffenden Leute nicht geimpft ist, dann können wir uns ungefähr ausrechnen, wie groß das Problem ist.
Wenn jetzt so viele Menschen nicht geimpft sind, wie kann dann die Versorgungssicherheit denn überhaupt noch gewährleistet werden?
Das ist die große Frage, über die nach dem Beschluss im Bundestag, der am 10. Dezember im vergangenen Jahr erfolgte, dann ausgebrochen ist, diese Diskussion. Und im Januar hat man dann ganz überrascht festgestellt, als die Zahlen auf den Tisch landeten, wir stehen vor einem gewaltigen Problem. Dann standen auch schon die Verbände parat und sagten, ja, also wenn dann ein Drittel der Beschäftigten nicht mehr bei uns arbeiten kann, dann haben wir ein gewaltiges Problem, zumal wir ja daran denken müssen, dass die Pflege heute schon ein großes Problem hat, um überhaupt Nachwuchs zu gewinnen, beziehungsweise ja, es sind so viele Stellen frei, dass dass ein gewaltiger Schlag ins Kontor gewesen wäre, wenn das Gesetz jetzt so wie ursprünglich geplant gewesen ist, umgesetzt worden wäre.
Und es wurde nicht so umgesetzt. Was bedeutet das?
Das bedeutet ganz einfach, dass es gewisse Ermessensspielräume geben soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat es zwar bis vor 14 Tagen gesagt, dass man sich genau an den Gesetzestext halten soll, aber Sachsen hat im Februar schon angekündigt, bestimmte Ausnahmen genehmigen zu wollen für einen gewissen Übergangszeitraum. Darauf hatten sich die Gesundheitsminister der Bundesländer im Januar verständigt, weil im Prinzip alle und besonders in Ostdeutschland gesehen haben, dass die Pflege halt vor allen Dingen die Pflege vor einem gewaltigen Problem steht. Ja, und deshalb soll es diese Ermessensspielräume geben. Das heißt nichts anderes, als dass ab heute, wir sprechen ja am Mittwoch, die Einrichtungen, Betriebe, Unternehmen jeweils an das örtliche Gesundheitsamt die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, melden müssen. Und haben dafür 14 Tage Zeit. Und wenn diese Frist verstrichen ist, dann sollen sich die Gesundheitsämter aufmachen zu Anhörungen, zur Einzelfallprüfung. Aber das alles wird eine ganz gewisse lange Zeit brauchen, davon ist auszugehen.
Krass. Also meinst du, dass das auch über den Sommer hinweg dauern wird?
Das auf jeden Fall. Also ich habe in dieser Woche mal umgefragt in Landkreisen und in drei Großstädten, also bei den jeweiligen Gesundheitsämtern. Und allein Leipzig geht davon aus, dass bis zu 15.000 Meldungen erwartet werden. Bei den Landkreisen sind die Zahlen so zwischen 5.000 und 7.000 erwarteten Meldungen. Und da sehen wir, wie groß das Problem ist, weil wir müssen ja auch wissen, die Gesundheitsämter sind zuständig. Und wenn wir uns mal vor Augen halten, wie die Gesundheitsämter überfordert gewesen sind bei einer Inzidenz von 50, 60, vielleicht 100, als Kontakte nachverfolgt werden sollten. Und auf diese Gesundheitsämter kommt jetzt diese Einzelfallprüfung zu, wo wir so hohe Inzidenzen haben wie noch nie, wo wir sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine haben, für die auch die Gesundheitsämter mit zuständig sind. Und deshalb sind bei den Behörden so gut wie keine Personalaufstockungen geplant. So hat meine Umfrage in dieser Woche ergeben. Und ja, die rechnen selbst damit, dass vor dem Sommer keine Entscheidung getroffen werden. Und wenn man dann sich die tausenden zur Entscheidung stehenden Fälle vergegenwärtigt, dann ist davon auszugehen, dass es weit bis in den Herbst mindestens hineingehen wird.
Du hast jetzt gesagt, dass es gewisse Ausnahmen geben wird. Wie sollen diese Ausnahmen denn aussehen?
Das ist die gute Frage. Die nicht ganz klar beantwortet wird. Und das ist auch eine ganz klare Kritik an dem Erlass des sächsischen Sozialministeriums. Da ist formuliert, ich sage das mal mit eigenen Worten, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet ist, kann das zuständige Gesundheitsamt pro Versorgungssicherheit entscheiden. Das heißt, dieser betreffende Beschäftigte darf weiterhin arbeiten und erhält kein Arbeitsverbot.
Okay, also im Prinzip müsste das ja aber auch ganz schön für viele Einrichtungen gelten, oder?
Ja, ich habe mich in der vergangenen Woche mit einigen Pflegediensten aus der Region Leipzig unterhalten und die sind mittlerweile jetzt nach zweimonatiger Diskussion und Warnungen vor einem Pflegekollaps relativ entspannt, sage ich mal. Also die Horrorszenarien, die noch vor zwei Monaten oder vor vier Wochen an die Wand gemalt wurden, die werden nicht mehr ganz so geteilt. Es gibt noch viele Probleme. Es gibt auch Pflegedienste, mit denen ich mich unterhalten habe, die die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die halt nicht geimpft sind und die eventuell ein Arbeitsverbot erhalten könnten, schon mal prophylaktisch zur Arbeitsagentur geschickt haben, dass die sich dort melden. Allerdings mit der Maßgabe, dass sie halt momentan noch arbeiten. Weil, und das muss man auch wissen, bislang eine ungeklärte Frage ist, wer bezahlt die betreffenden Menschen, wenn ein Arbeitsverbot ausgesprochen wird? Also der Arbeitgeber macht das nicht, weil ja keine Leistung erbracht wird. Wer soll das machen? Ja. Und das wäre dann in dem Fall wahrscheinlich die Arbeitsagentur, also Vaterstaat.
Also bedeutet, dass eben quasi die dann gar nicht arbeitslos wären, sondern sie dürften einfach nur nicht arbeiten. Bedeutet, sie wären nicht vor Ort im Endeffekt.
Genau, genau. Also die sind nicht arbeitslos gemeldet, die sind nur für eine gewisse Zeit, ja, aus ihrem ursprünglichen Betätigungsfeld entfernt. Und interessanterweise ist es ja so, dass die Impfpflicht bloß bis zum Jahresende gilt. Also mit anderen Worten, wenn jemand jetzt nicht mehr arbeiten darf, weil er nicht geimpft ist, je nachdem, wann er denn entfernt werden würde, alles im Konjunktiv gesprochen, könnte er Stand jetzt, so es denn keine Gesetzesänderung geben sollte, am 1. Januar seine Tätigkeit wieder aufnehmen.
Das ist doch irgendwie ein bisschen wahnsinnig, oder?
Das ist wahnsinnig, man kann das auch krank nennen, ja. Vor allem, man muss ja daran denken, wenn man sich nochmal die Lage des letzten Jahres vergegenwärtigt. Also im Herbst sind die Zahlen hochgeschnellt und ich will nur daran erinnern, wie die Situation in den Kliniken und auch in den Heimen gerade zum Jahreswechsel gewesen ist. Also wir haben aus Sachsen Patienten, Dutzende ausgeflogen, weil wir sie selbst nicht mehr versorgen konnten. Es lagen über 700 Leute auf der Intensivstation und Pflegeheime waren teilweise gesperrt aufgrund von Quarantänemaßnahmen, aufgrund von Fällen. Und wenn ich mir dann vorstelle, also zum 1. Januar sollen diejenigen, die eigentlich von den älteren Menschen oder von den kranken Menschen ferngehalten werden sollen, wieder arbeiten, ist das schon ein bisschen ein Treppenwitz, ja.
Also da irgendwie kommt mir das so reaktionär vor. Ist das so? Was denkst du darüber?
Es ist sicher ein gewisser Aktionismus dabei gewesen. Und deshalb habe ich auch diese Woche in meinem Kommentar geschrieben, also gut gemeint, ist noch lange nicht gut gemacht. Und das Motiv ist aller Ehren wert, also ältere und kranke Menschen zu schützen zu wollen. Aber was man natürlich überhaupt nicht bedacht hat, ist, was bei der Umsetzung zu beachten ist. Also zum Ersten die Situation, die eh schon angespannt ist in der Pflege und da sage ich nochmal, besonders in Ostdeutschland besonders angespannt ist. Und zum Zweiten, wie sich die Situation, die Infektionssituation insgesamt entwickeln könnte. Und interessanterweise haben schon im Januar die Gesundheitsminister der Länder darauf hingewiesen, dass es Übergangszeiten braucht und dass genau diese aktuelle Situation jeweils zu bedenken ist. Auch schon mit dem Hintergrund, dass es da zu diesem Zeitpunkt, Ende Januar war das, schon bestimmte Prognosen gegeben hat, die davon ausgegangen sind, dass die Omikron-Welle nicht ganz so stark sein wird wie die vorherige Delta-Variante.
Nur jetzt nochmal, um das hier klarzustellen. Ich möchte natürlich auch, dass alle gesichert sind und ich nehme dieses Virus auch ernst. Aber
ich auch, Nicole, ja.
Ich denke, das tun wir alle und das tun wir auch alle bei der Zeitung. Nur manchmal frage ich mich halt, ob das eine gute Organisation einfach ist und ob das gut durchdacht ist. Hätte es nicht besser verschieben werden können, diese Impfpflicht?
Ja, das Problem ist ganz einfach, dass der Beschluss da war. Und das ist ein Bundesgesetz. Und das Bundesgesetz muss umgesetzt werden, auch von den Bundesländern. Und es gab am 16. Februar, also vor heute genau 4 Wochen, eine Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer. Und da hat der sächsische Ministerpräsident auch drauf gedrungen, dass das Ganze verschoben wird. Und hat dabei eine ziemliche Abfuhr bekommen. Sachsen wurde unterstützt von Bayern. Bayern hat Markus Söder, der Ministerpräsident, hat ganz klar gesagt, nee, wir setzen das so, wie das ist, nicht um, weil das ist nicht realisierbar. Danach hat Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, in der Pressekonferenz wirklich sehr emotional reagiert und seinen Frust auch wirklich zum Ausdruck gebracht, hat von Unverständnis gesprochen, hat auch wirklich Frustration gesagt. alles hat nichts geholfen. Das Teil muss halt umgesetzt werden. Und deshalb ist es halt so, dass Sachsen sich zumindest in den Ausweg flüchtet mit dieser Ausnahmeregelung, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass die Gesundheitsämter halt das Problem haben. Im Prinzip muss die unterste Ebene entscheiden, wer nun arbeiten darf und wer nicht.
Hat denn die Impfpflicht bewirkt, dass sich jetzt mehr Leute auch impfen haben lassen?
Also da gab es in dieser Woche eine ziemlich große Überraschung. Also wir hatten alle ganz große Augen in der Landespressekonferenz, weil über zwei Monate hinweg hat sich im Prinzip nichts getan. Also die Veränderungen waren im marginalen Bereich. Seit Dezember, als das erste Mal erhoben wurde und da gesagt wurde, jeder Dritte im medizinischen und pflegenden Bereich ist nicht geimpft. Und in dieser Woche wurden die neuen Zahlen präsentiert. Und da gibt es im Vergleich zu Januar, im Februar, einen deutlichen Anstieg. Also in der stationären Pflege sind das 9% mehr, was ein Gesamtumfang von 81% geimpften Pflegekräften ausmacht. Und bei den ambulanten Pflegediensten ist immerhin noch ein Zuwachs von 2% zu verzeichnen. Und da waren es 77% insgesamt. Also im Vergleich also der letzten drei Monate, wenn man den Dezember als Grundlage nimmt, ist da schon einiges passiert, wo selbst das Sozialministerium ja mehr oder weniger überrascht gewesen ist. Vor allen Dingen, wenn man sich noch vor Augen hält, dass ja große Hoffnungen auf den neuen Impfstoff, auf den proteinbasierten Impfstoff von Novavax gesetzt wurden. Und diese Hoffnung sich im Prinzip zerschlagen hatten in den letzten 14 Tagen, drei Wochen seit Einführung. Und da im Prinzip, man kann sagen, keine Nachfrage besteht. Also das ist ja im dreistelligen Bereich immer noch, was da verimpft worden ist. Und offenbar haben sich durch die ja Androhung des Arbeitsverbots, so hart muss man das wahrscheinlich sagen, haben sich etliche dann doch noch impfen lassen. Obwohl natürlich immerhin noch jeder Fünfte, gerade in der stationären Pflege, wo die meisten älteren Menschen sind, kann man sich alles vorstellen, jeder Fünfte ist da immer noch nicht geimpft.
Das ist ja schon mal gut erstmal, dass es da ja so einen Zuwachs gab. Sind denn aber viele auch abgesprungen? Das wäre auch so eine Frage. Haben irgendwelche Pflegenden vielleicht gekündigt sogar, als denn dieser Beschluss kam?
Ja, so genau lässt man sich, kann man das momentan noch nicht sagen. Also das, was ich so aus einzelnen Pflegediensten höre, ganz einfach ist, dass ja wirklich vereinzelt ein, zwei Leute das angekündigt haben. Von einem weiß ich, dass es umgesetzt wird, aber die aller große Masse ist erstmal dabei geblieben. Auch wahrscheinlich in der Hoffnung, auch wenn das Damoklesschwert über einem schwebt, dass vielleicht die Politik sich noch was einfallen lässt. Man hat sich dann ja auch was einfallen lassen mit diesen erwähnten Ermessensspielräumen und in der Hoffnung ganz einfach, dass alles nicht so schlimm wird, wie es vielleicht angedacht gewesen ist. Und selbst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja als einer der harten Verfechter ganz bekannt ist, hat in der letzten Woche in Dresden, bei einem Besuch in Dresden eingeräumt, dass er den sächsischen Kurs unterstützt. War ich auch überrascht, dass das Gesetz nicht in dem Maße umgesetzt werden kann. Allerdings hat er auch gesagt, ohne einen gewissen oder einen genauen Zeitraum zu nennen, dass nach einer gewissen Übergangszeit dann durchaus das Gesetz hart durchgesetzt werden soll und dann halt Kapazitäten abgebaut werden müssten. Allerdings, wir sprachen schon darüber, ist damit nicht vor Herbst zu rechnen. Und wenn wir dann uns noch vorstellen, das Gesetz gilt momentan zumindest nur bis zum Jahresende, also ist ein vergleichsweise geringer Zeitraum, über den wir sprechen. Ja, und so sehen das momentan auch die Pflegedienste, mit denen ich in der vergangenen Woche gesprochen habe.
Was ich mich auch gefragt habe bei dieser ganzen Debatte ist, warum hat die Regierung eigentlich nicht gleich eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen?
Ja, in der jetzigen Situation lässt sich darüber vielleicht trefflich spekulieren. Also es wäre sicherlich meines Erachtens nach einfacher gewesen, im Dezember, als die sogenannte, wir sprechen immer von der Pflegeimpfpflicht, aber die heißt einrichtungsbezogene Impfpflicht, also für medizinisches und pflegendes Personal, als die damals beschlossen wurde, wäre es vielleicht einfacher gewesen, eine allgemeine Impfpflicht durchzusetzen. Das fordern jetzt auch Pflegeverbände, um ja ihr Personal ganz einfach, ich sag mal, zu schützen, ne? Ich glaube, in der aktuellen Situation ist das aber nicht die Lösung. Bringt uns meines Erachtens nach momentan nicht viel weiter. Zum einen müssen wir, heute war ja im Bundestag die erste Lesung, für die allgemeine Impfpflicht, da liegen ja momentan drei Vorschläge auf dem Tisch. Wir müssen die rechtliche Situation beachten, da es ein großer Eingriff in die persönliche Freiheit ist und der muss legitimiert werden. Und ich kann mir relativ schlecht vorstellen, dass die Zustimmungsraten ja in der Bevölkerung momentan so sind, dass ein großer Teil für eine Impfpflicht wäre. Das sagen beispielsweise auch Umfragen, dass seit dem Jahreswechsel die Zustimmungswerte rapide gesunken sind. Also bundesweit liegt das nur noch bei 60%. Beim Jahreswechsel lagen wir bei Zahlen zwischen 75% und 80%. In Sachsen beträgt die Zustimmung aktuell laut einer MDA-Umfrage 44% nur. Das liegt meines Erachtens nach auch an der aktuellen Infektionssituation. Wir haben zwar hohe Inzidenzen, aber die Verläufe sind milde. Und meines Erachtens kann Politik, so gut sie auch gemeint sein mag, nicht an der Bevölkerung vorbei agieren.
Na, da sagst du schon was Wahres. Ich denke mir die ganze Zeit, wie lange wollen wir denn eigentlich noch weitermachen? Und die Impfung schien immer so ein gutes Mittel, daraus zu sein. Aber gut, das ist jetzt vielleicht für
Das Problem ist, ich habe mich heute mit einem Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung darüber unterhalten. Die Frage lautete so, hat Corona seinen Schrecken verloren? Und die Antwort ist ja. Corona hat aufgrund der Omikron-Variante, wo es milde Verläufe gibt, seinen Schrecken verloren, hat aber auch, und so ehrlich muss man ganz einfach auch sein, seinen Schrecken verloren aufgrund eines Impfstoffs, der nicht auf Omikron oder weniger auf Omikron wirkt als die Varianten, die im Herbst vorhanden gewesen sind. Im Frühjahr sollte, also Ende März, Ende März, Anfang April sollte ein neuer auf Omikron angepasster Impfstoff vorhanden sein. Den gibt es momentan noch nicht. So könnte man vieles anführen. Beispielsweise auch, dass die hohen Infektionszahlen, sagt auch der Experte, ein hochrangiger Mediziner, einfach den Nebeneffekt haben, beispielsweise, dass eine gewisse Durchseuchung der Bevölkerung erfolgt. Und so natürlich auch ein gewisser Schutz stattfindet. Und interessanterweise bezeichnete er die Impfraten in Sachsen, die aktuell bei etwa 65% liegen, als ganz gut. Und wenn man dann noch die Durchseuchungsraten dazu nimmt, man muss wissen, etwa jeder vierte Sachse war bereits infiziert, dann liegen wir bei etwa sogar 90% Schutz. Und da sagt er, jetzt können wir aufmachen, wir können lockern.
Krass. Fühlt sich immer noch nicht richtig an irgendwie.
Ja, das fühlt sich nicht richtig an. Aber wir müssen natürlich darüber diskutieren, was können wir noch machen, was müssen wir unbedingt noch machen. Und bei dem Müssen ist auf jeden Fall so, dass wir klar die älteren und kranken Menschen vor allen Dingen schützen müssen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ganz einfach, wir müssen auf Katastrophen vorbereitet sein. Katastrophen in dem Sinn, wenn es zu einer anderen Virusmutation kommen sollte. Experten gehen davon aus, dass Delta beispielsweise nochmal im Herbst ordentlich mutieren könnte und dagegen Omikron ein Kinderspiel gewesen ist. Wenn es so weit kommen sollte, dann müssen wir natürlich vorbereitet sein. Und aktuell müssen wir natürlich darauf vorbereitet sein, dass es nicht so viele Ausfälle, vor allen Dingen in der kritischen Infrastruktur, gibt. Also das heißt mit anderen Worten, die Kliniken, Krankenhausgesellschaft von Sachsen hat heute einen Notruf abgesendet. Die haben so viele Ausfälle, die Patientenversorgung ist gefährdet. Also wohlgemerkt nicht durch zu viele Corona-Patienten, sondern weil das Personal infiziert ist oder in Quarantäne ist. Wir haben die Fälle in den Schulen, wo extrem viele Lehrer ausfallen. Die aktuelle Zahl liegt, glaube ich, bei ungefähr 800 Lehrern, die in Quarantäne sind. Ja, und so setzt sich das fort. Nahverkehr, und so weiter und so fort, Handwerksfirmen. Da können wir, also ich glaube, jeder kennt mittlerweile in seinem Bekanntenkreis mindestens ein halbes Dutzend Leute, die alle momentan infiziert sind, wo die Verläufe, ja, ob nun durch Impfung oder auch nicht, relativ mild sind. Aber letzten Endes können diese Leute in den meisten Fällen nicht arbeiten. Und so, ja, müssen wir darauf vorbereitet sein, um das Gröbste halt zu verhindern. Und in diesem Fall müssen wir sagen, so, wir müssen auch die Wirtschaft und die Gesellschaft schützen. Ne? Also diese beiden Komponenten.
Das ist ganz schön viel Arbeit.
Das war vielleicht der ganz große Wurf jetzt, aber also das ist natürlich klar. Also es muss trotzdem irgendwie am Laufen gehalten werden. Das ist klar. Und deshalb, so sehr wir uns vielleicht auch die Lockerung wünschen, sollten wir sie zumindest mit Augenmaß betreiben. Und deshalb finde ich es auch richtig, so wie in dieser Woche die sächsische Regierung entschieden hat, noch 2 Wochen an den durchaus verschärften Corona-Schutzmaßnahmen festzuhalten, denn eigentlich wäre ab diesem Sonntag, ab 20. März, eine weitgehende Lockerung möglich gewesen. Aber Sachsen hat entschieden, aufgrund einer Möglichkeit im Bundesgesetz, das 14 Tage zu verlängern. Und dann darf man gespannt sein, was ab 3. April passiert.
Ja, da sagst du was Richtiges. Wir haben jetzt ganz schön ausgeholt über die, also weg von der Impfung, mehr zum Infektionsgeschehen. Eigentlich war das nicht der Plan, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich denke, dass es trotzdem spannend gewesen ist, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und natürlich wollen wir hier keine Panik schüren, das sage ich immer und immer wieder. Aber es ist auch wichtig, darüber zu reden, darüber zu diskutieren. Und Andreas Debski guckt sich das immer und immer wieder wachen Auges an und redet da mit ganz, ganz vielen Experten, wie man hören konnte. Vielen Dank dir, Andreas, für diesen umfassenden Einblick und interessanten Einblick. Gleich kommt Josamanja Schlegel zu mir und der berichtet, wie gesagt, über ein Pflegeheim. Ich bin schon ganz gespannt.
Und ich verabschiede mich. Tschüss.
Lieber arbeitslos als geimpft? Viele sächsische Pflegekräfte sind ungeimpft. In einem Altenheim bei Chemnitz sogar der Chef selbst. Wird sich das noch ändern? Ein Besuch.
Fliegender Wechsel. Hi Josa, schön, dass du da bist.
Hallo Nicole, schön wieder hier zu sein.
Du warst vor einiger Zeit, also es ist echt schon ein bisschen länger her, oder? Ja. Da warst du in einem Pflegeheim.
Mhm. War Ende Januar.
Okay, magst du uns einfach erzählen davon?
Ich bin in ein Pflegeheim gefahren, um einmal mir ein Bild zu machen, wie eigentlich die Stimmung da ist vor der Einführung der Impfpflicht. Also wie geht's da auf der Station zu mit Blick auf die Geimpften und die Ungeimpften? Gibt's da vielleicht, so eine Art Spaltung schon? Oder halten die alle fest zusammen? Wie gehen die damit um? Verlieren da bald Leute ihren Job? All solche Fragen. Ich hatte 1000 Fragen und deshalb bin ich einfach mal losgefahren.
Ja, das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich glaube, ich wäre auch mit so vielen Fragen im Gepäck losgefahren. Was hast denn du da erfahren von dem Leiter? Wen hast du da alles gesprochen?
Naja, ich habe erstmal den Chef kennengelernt. Vielleicht kurz zu dem Ort. Das ist der Ort Frankenberg. Das ist in der Nähe von Chemnitz liegt das. Sehr idyllisch, ländlich, ein bisschen hügeliger als Leipzig. Ein bisschen schöner irgendwie. Also irgendwie eine nette Gegend. Aber eben auch eine Gegend mit einer sehr geringen Impfquote. Mit Montagsdemos, die gut besucht sind. Mit teilweise heftigen Ausschreitungen. Michael Kretschmer war dort und wurde angefeindet, hat sich der Menge gestellt, wurde auch ein bisschen angegriffen, musste dann wieder gehen. Also eine Gegend, die total aufgewühlt ist von dieser ganzen Impfdebatte. Und deshalb bin ich dorthin gefahren und habe dann dort das Altenpflegeheim am Rittergut gefunden und mit dem Chef Frank Zwinscher. Und der hat mich dann auch gleich empfangen in seinem Büro und fand das gut, dass die Presse vorbeikommt. Er hat auch schon vorher dem MDR mal erzählt, dass er das mit der Impfpflicht für seine Angestellten schwierig, sehr schwierig findet. Und der hat mir dann auch gleich ziemlich bald erzählt, dass er selber ungeimpft ist.
Wie hast du da reagiert?
Na, ich dachte aus Leipziger Sicht und das, was ich von Leipziger Pflegeheimen immer gehört habe, eigentlich ist das eine Frage von Verantwortung. Also wenn ich mich verantwortlich fühle in meinem Job als Altenpflegerin, so haben mir das hier viele erzählt, oder auch als Altenheimchef, dann lasse ich mich natürlich impfen, weil dann schütze ich meine Bewohner. Aber in Frankenberg sieht man das ziemlich anders. Da hat man ein bisschen einen anderen Blick auf das Thema. Ich will sogar sagen, in diesem alten Pflegeheim, wo ich war, da ist niemand so richtig für das Impfen. Da sieht man das als Katastrophe, als Angriff, als Spaltung, als politische Einmischung, die ungerechtfertigt ist.
Und was sind denn die Beweggründe? Also okay, gut, das hast du jetzt im Grunde gesagt, aber ich meine, was sind denn die Beweggründe von Herrn Zwintscher? Steckt da noch mehr dahinter oder ist da eben dieser Angriff auf die eigenen Anrechte?
Vielleicht muss man über Frank Zwintscher wissen, dass er ein self-made man ist. Also seine Mutter hat sich wirklich in den wilden Wendejahren aus einem alten Vier-Seiten-Hof zur Pflegeheimchefin hochgearbeitet. Sie hat einen alten Hof umgebaut und ist Unternehmerin geworden. Ja, jeder, der eine DDR-Biografie hat, weiß, wie schwer das ist, sich in dieser kapitalistischen Welt zurechtzufinden. Aber die hat das gemacht. Und Frank Zwintscher wächst damals in einem Pflegeheim quasi. Also er geht schon als kleines Kind mit alten Leuten spazieren und er ist voll in diesem Kosmos drin. Und für ihn steht ziemlich bald auch fest, er will Nachfolger werden und auch diese Altenheime führen. Das sind mehrere, das sind vier Altenheime, die die Familie besitzt und die diese Familie verwaltet. Und er ist der Mann an der Spitze dieser Altenpflegeheime. Und er hatte als junger Mann, hatte er einen schweren Unfall. Er ist in einem Sommertag in Badeschwarz und mit T-Shirt mit dem Fahrrad gefahren, wollte noch zu Freunden. Und ist in einer Kurve, wo ihn ein Auto geschnitten hat, ist er aus der Kurve geflogen und kam ins Krankenhaus und war da ziemlich lange, musste seine Ausbildung abbrechen, musste in Reha, wusste auch nicht so richtig, ob er wieder so ganz wird. Er hat sich damals antriebslos gefühlt und so und hatte eben auch da eine Verletzung am Kopf. Und naja, er hat gehört, dass man da dann vorsichtig sein sollte mit Impfstoffen, weil das nicht so erforscht ist, wie reagieren da so alte Verletzungen drauf. Und deshalb will er sich nicht so ganz impfen lassen. Er testet sich, er ist sehr vorsichtig, er hält Abstände ein, trägt konsequent Maske. Also er ist ein sehr verantwortungsvoller Typ, der aber für sich entschieden hat, ich will diese Impfung nicht. Aber dann kam die Impfpflicht. Und so geht es eigentlich vielen in seinem Altenheim. Mhm. Ich kann ja mal noch von einer anderen Frau treffen, die ich dann dort kennengelernt habe.
Das ist, aber noch eine kurze Nachfrage zu Herrn Zwintscher und seinem Unfall. Ja, ist denn diese Angst berechtigt mit seiner Verletzung, mit seiner alten Verletzung, die wieder aufkommen könnte oder was anderes passieren könnte?
Also ich habe da verschiedene Ärzte gehört, die sagen, das ist nicht belegt, ja. Aber nicht jeder von den neuen Impfstoffen ist auch so weit erforscht, dass man das hundertprozentig ausschließen kann. Ja, also es sind auch schon Komplikationen aufgetreten bei den Impfstoffen, von denen man vorher nicht wusste. Und so verstehe ich auch jeden, der sagt, nein, für mich persönlich will ich das nicht. Ich wähle einen anderen Weg. Interessant ist es, wenn man Chef von einem Altenpflegeheim ist, in einer Zeit, in der die Regierung von Altenpflegeheimen verlangt, dass dort jeder geimpft ist. Denn das ist ja das, was wir jetzt haben, seit heute.
Ja, es ist irgendwie total krass, dass also einerseits verstehe ich ja so eine Ängste. Also ich habe selber in meinem Bekanntenkreis Menschen, die nicht geimpft sind, weil sie eben vorerkrankt sind und da für sich eben abwägen. Und ich denke, das sollte man dann auch einfach machen. Ja, aber als Altenpflegeheimleiter ist das echt eine krasse Sache. Aber vielleicht erzählst du, wie du schon gesagt hast, nochmal von den anderen Personen, die dort arbeiten, von den Pflegenden.
Ja, weil wenn man die kennenlernt und wenn man auch andere Leute aus der Gegend kennenlernt, dann findet man das gar nicht mehr so krass. Da herrscht nämlich eine bisschen andere Haltung zum Impfen als hier in der Stadt, muss ich sagen. Ich habe dann eine Pflegerin kennengelernt, die Doreen, 47. Das ist eine Frau mit blonden Haaren, mit tätowierten Augenbrauen, die schon ihr ganzes Leben lang Pflegerin ist. Und die ist geimpft, Und die hat mir aber erzählt, ich wollte das gar nicht. Also sie hat eigentlich für sich mal entschieden, sie will die Impfung nicht. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich wollte das dann aber auch nicht so groß hinterfragen. Da kommt man dann ja auch schnell in eine Debatte, wo so ideologische Argumente und wissenschaftliche Argumente und die eine Quelle gegen die andere Quelle und so, da kommt man, glaube ich, nicht weit. Also habe ich das erstmal so genommen, sie will das nicht. Aber sie hat dann irgendwie gemerkt, auf ihrer Station, als sie mal durchgezählt hat, was wäre denn los, wenn jetzt alle Ungeimpften hier nicht mehr arbeiten. Und dann hat sie sich die alten Leute angeguckt, für die sie seit, naja, manchmal Jahrzehnten schon arbeitet und sich gefragt, wie soll das denn dann werden mit denen? Wer weckt die dann? Wer wäscht die dann? Wer füttert die? Und wer bringt die abends ins Bett und geht vielleicht noch mal vorher eine Runde mit denen um den Block, beziehungsweise durch den Park?
Also sie ist so eine Pflegerin mit Herz quasi.
Sie hat gesagt, wir sitzen doch alle im selben Boot. Und sie hat mir dann gesagt, sie hat sich nicht für sich impfen lassen oder für Herrn Kretschmer, sondern sie hat mir gesagt, sie hat sich für diese alten Leute impfen lassen, damit die nicht ohne sie dastehen. Hm. Sie hat mir gesagt, ich werde hier doch gebraucht. Das fand ich irgendwie einen starken Satz.
Ja. Ja, ist es auch, ist irgendwie rührend tatsächlich, wenn man so davon überzeugt ist, das nicht zu machen und dann sich dagegen entscheidet, aus Nächstenliebe quasi, wenn man das jetzt so,
ja,
ist ein bisschen hoch, übers Ziel, also irgendwie ein bisschen hochgegriffen,
total,
dieser Ausdruck, aber irgendwie passend.
Ich finde, genau das ist das. Und sie hatte dann auch mir erzählt von einer Erfahrung, sie hat dann nämlich mal ein paar Wochen später, das hat sich dann auch langsam rumgesprochen, wer ist denn jetzt hier geimpft und wer nicht. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie mit einer Kollegin eine ältere Frau gewaschen hat, was die ja schon immer machen, ja, Routine, jeden Tag. Und die Kollegin ist aber ungeimpft. Und dann hat die Kollegin zu ihr gesagt, macht euch nur mal Gedanken, wie es hier bald ohne uns weitergeht. Also fast schon so vorwurfsvoll. Und da habe ich gemerkt, hier gibt's jetzt zwei Lager. Die haben sich aber nicht von alleine gebildet, sondern das kommt durch dieses Gesetz ultimativ. Also das Gesetz hat dafür gesorgt, dass da manche Leute, über ihren Schatten gesprungen sind, warum auch immer, und sich doch haben impfen lassen. Dann natürlich die Gruppe, die das ohnehin schon gemacht haben. Und dann die sich nicht impfen lassen wollen. Zum Beispiel Tina Börner, die habe ich dann kennengelernt.
Aber das ist nicht die gleiche, von der du eben gerade erzählt hast.
Das war Doreen Lange.
Also genau.
Ach so,
genau.
Nee.
Aber
nicht
ich meine,
die, mit der sie gewaschen hat.
Genau.
Nee, das war die nicht. Das, wir mussten ein bisschen gucken, mit wem wir da reden können. Ich fand das sehr besonders, dass der Herr Zwinscher uns da seine Pflegekräfte zur Verfügung gestellt hat, dass sie da ganz offen sprechen dürfen und denen auch gesagt hat, machen Sie das, reden Sie mit der Zeitung. Viele Leute sind da sehr ängstlich, was ich verstehen kann. Es sind ja schon Leute, die sagen, das ist mir zu privat. Ich will nicht dauernd meine Corona-Impfung oder meinen Test vorzeigen oder mich überall einloggen müssen. Und dann reden die aber mit uns, mit echten Namen und zeigen sich in der Zeitung und stehen zu ihrer Haltung. Das fand ich dann schon stark. Genau, und so eine andere Pflegerin war dann eben Tina Börner, so eine ganz junge, zierliche Frau war das, mit Piercings, auffälligen und Tattoos. Und die hat gesagt, ich bin Pflegerin, ich habe nie was anderes gelernt, aber ich habe mir überlegt, ich will mich nicht impfen lassen und ich ziehe das jetzt durch. Und ich habe dann auch versucht zu verstehen, warum sie da zu ihrer Position kam. Es gab dann auch eine Geschichte mit ihrem Kind. Ja, sie hat ein kleines Kind, das hatte Krebs und dieser Krebs konnte aber besiegt werden. Aber das war irgendwie für sie so eine ganz intensive Zeit, in der sie gelernt hat, hat sie mir so erzählt, abzuwägen, die Dinge auch in anderen Licht zu betrachten und so eine Entscheidung wie die Impfung, da konnte sie sich irgendwie nicht zu durchringen. Das kam ihr vor, als wäre das so aufgesetzt, von ihr erwartet. Und durch die Erfahrung mit der Tochter hat sie mir gesagt, wollte sie das dann nicht. Und die hat diesen 15. März, der ja gestern war, echt auf sich zukommen lassen.
Und weißt du jetzt, wie ihre Situation jetzt ist? Dadurch, dass sie das jetzt so auf sich zukommen hat lassen, ist sie jetzt noch dort?
In dem Heim selber hat sich bis heute gar nicht viel geändert. Ich habe vorhin Frank Zwinscher mal angerufen und habe ihn gefragt, wie eigentlich ab diesem 16. März bei ihm im Heim die Lage ist. können ihn ja mal hören.
Es wird sich grundsätzlich für uns erstmal nichts ändern, da wir ja nach dem Gesetz erstmal als Einrichtung nur verpflichtet sind, die Mitarbeiter, die eben nicht genesen und nicht geimpft sind, an das Gesundheitsamt zu melden. Und dann gibt es ja diesen Ablauf, dass das Gesundheitsamt mit diesen Menschen, mit diesen Mitarbeitern erstmal Kontakt aufnehmen muss und so weiter, muss mit ihnen sprechen, ob sie sich nun impfen lassen oder ob sie sich nicht impfen lassen. Es wird dann so sein, dass zum Schluss auch, wenn der Mitarbeiter sich nicht impfen lässt, natürlich die Einrichtung nochmal angehört wird. Und ich sag mal, hier hoffe ich sehr auf Vernunft und Augenmaß bei den Gesundheitsämtern, dass es wirklich nicht dazu kommt, dass Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden und dass die Versorgungssicherheit eventuell ins Wanken gerät oder irgendwelche Mitarbeiter eben nicht mehr bei uns arbeiten dürfen.
Ihr habt ja dann noch weiter gesprochen und was sagten, wie ist denn die Lage gerade dort?
Die ist eigentlich auch unverändert. Er hat mir erzählt, dass er mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Gespräche geführt hat, dass er niemanden auf die Straße setzen will, dass er es jedem selbst überlässt. Also Frank Zünscher ist niemand, der dann durch sein Altenheim geht und sagt, bitte Leute, lasst euch impfen.
Ja, wir haben das immer alles auf freiwilliger Basis gemacht. Wir haben mit den Mitarbeitern gesprochen, mit allen Mitarbeitern gesprochen. Was halten die davon? Wie sehen die das? Wir haben natürlich versucht, Unterstützung zu geben, Impfangebote gemacht. Und ich sag mal, die Mitarbeiter fühlen sich bei uns sehr sicher, weil es nicht wie teilweise auch in anderen Unternehmen und Einrichtungen eben so ist, dass die Mitarbeiter, sage ich mal, ausgegrenzt werden, nur weil sie vielleicht nicht geimpft sind oder ähnliches anderes. Also sie fühlen sich bei uns gut aufgehoben. Wir unterstützen sie in allen Belangen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist jeder Mitarbeiter wichtig und ich möchte keinen Mitarbeiter auf die Straße stellen müssen oder ähnliches anderes. Die Pflegebranche braucht jeden Mitarbeiter. Wir können auf keinen verzichten.
Er scheint ja nicht so ein riesiger Fan jetzt von dem Gesetz zu sein. Wie steht er denn dazu?
Habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich gefragt, kann er es nicht auch ein bisschen verstehen? Er ist ja auch einer, der Entscheidungen treffen muss, der manchmal vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen muss als Chef. Er ist kein großer Fan von dem Gesetz. Er glaubt sogar, dass dieses Gesetz den gesamten Pflegesektor beschädigen könnte.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es ist eine Zumutung für die komplette Branche, im medizinischen Bereich, im pflegerischen Bereich. Es gibt viele Einrichtungen, wo ein hoher Anteil der Menschen nicht geimpft ist, beziehungsweise warum müssen wir uns in den Einrichtungen denn alle impfen als Mitarbeiter, wenn die Bewohner, die wir versorgen beispielsweise oder die Patienten, die wir versorgen, nicht geimpft sein müssen. Die Angehörigen, die zu Besuch kommen, die müssen genauso wenig geimpft sein. Also ist der Schutzgedanke der vulnerablen Gruppe doch nur eigentlich halb gewalkt an dieser Stelle.
Was hast du denn vor dem Besuch gedacht und was hast du danach gedacht?
Also vorher habe ich mich ja viel mit Leipziger Pflegeheimen auseinandergesetzt. Und da habe ich immer gehört, bei uns sind alle geimpft. Hier sind noch zwei, die wollen Novavax, sollen sie haben. Auch die Krankenhäuser, die gar nicht in die Statistik einfließen, habe ich abtelefoniert und die haben auch alle gesagt, nö, 90-95% sind geimpft. Sogar wenn die ungeimpft sind, jetzt wegfallen, können wir den Betrieb ohne Probleme aufrechterhalten. In Frankenberg ist das ein bisschen anders. Wenn da die nicht geimpft sind, nicht mehr zur Arbeit kommen dürften, sah es ein bisschen düster aus. Das sind 20%, jeder Fünfte. Das ist nicht wenig. Dazu kommt, dass Frank Zwinscher und auch die Pflegenden selbst sagen, viele von uns sind gar nicht freiwillig geimpft. Wir sind quasi unter Zwang geimpft, weil wir nicht unseren Job verlieren wollten. Aber wir wollten diese Impfung gar nicht. Also da verwischt so ein bisschen die Grenze zwischen Zwang und Freiwilligkeit. Und je länger ich mich mit den Leuten unterhalten habe, desto weniger konnte ich da noch so genau trennen. Denn wenn da jemand vor dir sitzt und sagt, ich wollte die Impfung gar nicht, aber ich habe es jetzt gemacht, ich habe mich gebeugt, dann ist eigentlich mein erster Gedanke, da ist ja ein Riesenschaden angerichtet an der Glaubwürdigkeit in den Staat, in die Regierung. Da haben Leute sich zu was hinreißen lassen, was sie überhaupt nicht wollten. Nur weil es von ihnen verlangt wurde akut. Das gibt's sonst eigentlich nicht so. Die meisten Dinge, die wir machen müssen, die kennen wir, dass man an der roten Ampel stehen bleibt, dass man, die Gurtpflicht wird immer eingebracht, ja. Also man wächst sozusagen mit der Gurtpflicht auf. Aber es gibt eben auch immer mal Generationen, die irgendwas neu lernen müssen, dass es verboten oder Pflicht ist. Und das ist, glaube ich, in dem Fall diese Generation Pflegekräfte, die jetzt da lernen musste, dass man nur gegen Corona geimpft arbeiten darf.
Wie findest du das?
Das ist so eine schwere Frage, Nicole.
Ich weiß, deswegen stelle ich sie ja.
Ich glaube, das ist ziemlich einfach trotzdem zu beantworten. Ich kann das für mich immer gut sagen, wie ich zur Impfung stehe. Aber ich könnte es mir nie anmaßen, zu sagen, wie ich die Entscheidung von jemand anderes finde. Also ich kann das nicht werten. Wenn jemand mir sagt, dass er sich jeden Tag testet und Abstand hält und Maske trägt und der Geimpfte das ja zum Teil nicht machen muss, dann kommt mir das schon wieder plausibel vor. Dann je länger man sich auch mit Ungeimpften unterhält, desto besser lernt man auch deren Gedankenwelt kennen und versteht, dass persönliche Beweggründe da total schnell zu so einer Haltung führen können. Deshalb würde ich das nie verurteilen. Ich glaube trotzdem, dass es ganz klare Zahlen gibt, die dafür sprechen, dass es in dieser Pandemie extrem viel helfen würde, wenn alle geimpft wären. Ja, also das steht für mich außer Frage. Wenn alle geimpft wären, dann wäre es alles ein bisschen einfacher. Aber so ist es nun mal nicht. Es ist eine freiwillige Entscheidung und ich finde, das sollte es auch bleiben. Und ich finde diese Impfpflicht, die jetzt ausgerechnet auch die Leute trifft, die schon die ganze Zeit, so gefordert waren in dieser Pandemie, nämlich Leute, die pflegen, das finde ich extrem schwierig und ganz schmerzhaft. Und ich glaube, da geht gerade ganz viel kaputt. Weil das sind Leute, die wir brauchen und über die wir die ganze Zeit froh waren und für die wir auf dem Balkon geklatscht haben. Und jetzt sollen die irgendwie vorgehen und sich impfen lassen, obwohl sie das gar nicht wollen. Ach, ich habe da extreme Bauchschmerzen.
Ich glaube, das ist so ein Ding, was wir hier ja auch nicht lösen werden. Jetzt in dieser Podcast-Folge auch nicht. Nee. Das sollen wir auch gar nicht. auf jeden Fall vielen Dank für deinen Einblick, Josa, dass du uns mit nach Frankenberg genommen hast. Und bis zum nächsten Mal.
Danke, gerne. Ich freue mich auf die nächste Einladung.
Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen zur heutigen Folge habt, könnt ihr euch direkt an Andreas oder Josa wenden. Ihre E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr heute wieder dabei wart oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Dann abonniert unseren Podcast LVZ, unsere Story doch, um keine Folge mehr zu verpassen. Und passt auf euch auf, bleibt gesund. Seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal.